Ich verbrachte meine frühesten Jahre, indem ich wenig las und meistens endlos durch die Straßen von Pittsburgh lief. Schrieb der Sohn aus Osteuropa emigrierter jüdisch-orthodoxer Eltern, zu dem bei Ray N. Norton erschienen Collected Poems. Auch wenn sich die Resultate dieses Streunens und Spazierens erst 20 oder 30 Jahre später gezeigt haben, wie anmerkt, war jener sich schon damals ausdrückende unmittelbare Zugriff auf die Welt prägend und charakteristisch für seine Gedichte. Landschaften und Städte auf verschiedenen Kontinenten, Erinnerungen und Erfahrungen, Dinge sowie Lebewesen nehmen in seinen Gedichten Sprachgestalt an, und all dies wird zu einem großen und subjektiven, weil in der Kunst nur aus dem Subjektiven Objektives werden kann, Lebensamalgam vermengt. Den einfachen Orten, den alltäglichen Plätzen schenkt er seinen dichterischen Raum, oder aufgegebenen Läden, Hemden auf Bügeln, Akazien und Grapefruits, einem Maulwurf, der Seife. Mich interessiert, was übersehen, missachtet, unbemerkt bleibt, von einem politischen, religiösen und persönlichen Standpunkt aus, und das mit einer Dichterstimme, die alles auf einfache und ehrliche Weise bezeugt. Und endlich erfolgte mit dem bei Mattes und Seitz Berlin erschienenen Auswahlband Alles brennt, übersetzt von Thomas Plätzinger, jene längst überfällige Würdigung Gerald Sterns im deutschen Sprachraum. Wir von Sprachsalz sind sehr stolz, ihn heuer für das Festival und das Festivalpublikum gewonnen zu haben. Und unsere Patenschaft-Tradition weiterführend wird Gerald Stern heute Anne Marie Macquarie aus Lambertville, von der in den USA bereits mehrere preisgekrönte Bücher publiziert wurden, vorstellen. Die Schauspielerin Verena Meyer und der Schauspieler Thomas Gassner, beide schon von Beginn an bei Sprachsalz mit dabei, werden die deutschen Übersetzungen lesen. Begrüßen Sie mit mir Gerald Stern und Anne Marie Macquarie.
Well, I go first briefly. I apologize. I'm going to speak slowly, aber nur in English. I hope you can understand. I'm only going to read one poem because I don't want to be a pig and Schwein, because I'm going to read tonight and I'm going to read tomorrow. So I'm going to read one poem, and then my translator, Thomas, is going to he's not my translator, he's going to read the poem in German. And then I'm going to introduce briefly my dear friend Anne Marie Macquarie, who will read a bit for you along with her translator. But you know that already. But it's good to hear things a second and third time. So I'm going to read a poem. If you have this book, and if you don't, I'm ashamed of you. It's called Alles brennt, Everything is Burning. And I'm reading a poem called Roses. In the names of the roses, some are accurate, some I made up. I don't remember at this point. It's about buying some roses from a Haitian gentleman on Lower Broadway in New York City. Okay? And then he'll translate it. Then I'll say a few words, and then Anne-Marie will read. There was a rose called Guy de Maupassant, a carmine pink that smelled like a Granny Smith. And there was another from the 17th century that wept too much and wilted when you looked, and one that caused tuberculosis. Doctors dug them up. They wore white masks and posted warnings in the windows. One wet day, it started to hail, and pellets the size of snowballs fell on the roses. It's hard for me to look at a Duchess of Windsor. It was worn by Franco and Mussolini. It stabbed Jews. Yesterday, I bought 6 roses from a Haitian on Lower Broadway. He wrapped them in blue tissue paper. It was starting to snow, and both of us had on the wrong shoes. Though it was wind, he said, not snow, that ruined roses, and all you had to do was hold them against your chest. He had a ring on his pinky, the size of a grape, and half his teeth were gone. So I loved him and spoke to him in false Creole, for which he hugged me and enveloped me in his camel hair coat with most of the buttons missing. And we were brothers for life. We swore it in French.
Rosen. Es gab eine Rose namens Guy de Montpassant, eine kaminrote, pinke. Die roch wie ein Granny Smith. Und es gab eine andere aus dem 17. Jahrhundert, die zu viel weinte und welkte, wenn man hinsah. Und eine, die Tuberkulose verursachte. Ärzte gruben sie aus, sie trugen weiße Masken und stellten Warnschilder in die Fenster. Eines nassen Tages begann es zu hageln und schneeballgroße Körner fielen auf die Rosen. Für mich ist es schwierig, eine Duchess of Windsor anzusehen, denn Franco und Mussolini trugen sie. Sie erstach Juden. Gestern kaufte ich 6 Rosen bei einem Haitianer am Lower Broadway. Er wickelte sie in blaues Papier. Es begann zu schneien und wir trugen beide die falschen Schuhe. Aber es sei der Wind, der die Rosen ruiniere und nicht der Schnee, sagte er. Man müsse sie lediglich an die Brust drücken. Er trug einen Ring am kleinen Finger, Weintrauben groß, und die Hälfte seiner Zähne fehlte. Ich liebte ihn dafür und sprach mit ihm in falschem Kreol, wofür er mich umarmte und in seinen Kamelhaarmantel hüllte, dem die meisten Knöpfe fehlten. Wir waren Brüder auf ewig. Wir schworen es auf Französisch.
Wir schworen es Französisch. Thank you, Thomas.
Thank you.
For me, there's a difficulty in the word Patenschaft. I haven't gotten a good translation for it. I guess the closest word for it is mentor in English. And but this describes a situation maybe 15 years ago when I was more of a mentor to my partner Anne Marie than I am now. Anne Marie, who is the author of 3 important books of poetry, is as much my mentor, my teacher, critic, influence, as I am hers. Nor do I dare to publish a book without first hearing her observations, most of which or her suggestions or demands, many of which, or most of which, I take as important. I say that only in regard to that ambiguous word and what it might cause one to think. Her own work, Anne Marie's work, I could talk a long time about it, but only going to say about it that it is brilliant, and tender and original. Her language, which is the great issue in poetry, language. Her language is precise, deliberate, and the result of deep consideration and sometimes agonizing reappraisal. She is one of the, in my view, she is one of the two or three most important poets of her generation. I would like to add that she heads a program at a university that offers a graduate degree in the study of poetry. She's a superb teacher, and finally the mother of three wonderful boys, Jeremy, Luke, and Noah. Gives me great pleasure to introduce to you Anne Marie McCary.
Thank you. Is this good? Can you hear in the back? Yes. Thank you, Jerry. Thank you, Heinz. Thank you, Verena and Magdalena. I'm honored to be here. I'm also honored by the translations that Jürgen Schneider did of my poems. It's an exciting thing to have your poems in another language. And I'm going to start with a poem called American Tree Sparrow, Platte River, Nebraska. And this is a place in the middle of the country where birds come for spring migration. Over 100,000 sandhill cranes come there. But this poem is about a small bird that died at the side of the road. Out here, hunger takes shape as a coyote crossing the white field, or a crane dancing in the frozen corn stubs. There's no end to beaks stabbing ice, yellow legs, snipe, pintails, and hunkered together in the river, cranes by the thousands rising through the snow in one gray wave to forage bony fields. Even memories a kind of hunger, wanting to go back just once, as if this white scrim of a world could be lifted and the past in its fullness could be there behind this ashy afterlife, this snow-blotted landscape where sky and earth weld, no crack between them. When he holds out the bird in his open hand, dead on the roadside, car swiped searching for food, I almost believe it could be quickened till he slowly spreads the fan of its wing and I see how its rufous-capped head is twisted all wrong, how its eyes have no use for light. Who will feast on it when he lays it back on the snowbank? Who will rip its delicate breast? Brief fill for the hungry hole, brief passage through the secret place, brief life, fast death. Out here, the mother of beaks and talons is always eating, and I am like those starving birds flashing their red bellies and yellow chests, flailing as anything approaches, crying, eat me, mother, for I feel useless some days in this life. Hook my throat. Wear the silk of my blood on your face. Tell me there was a reason more than hunger that drove me here. Then leave of me what's left, scattered on the roadside. For there are so many travelers, and they are forever hungry.
Hier geht es um einen Vogel und die Gegend, wo dieser Vogel lebt, ist Platte River in Nebraska. Dort gibt es sehr viele Wandervögel und sehr viele Kraniche. Aber der Vogel, um den es geht, ist ein kleiner Vogel. Baumammer, Platte River, Nebraska. Hier draußen kommt Hunger auf, während ein Kojote das weiße Feld überquert oder ein Kranich in den gefrorenen Maisstümpfen tanzt. Schnäbel ohne Ende picken Eis, Gelbschenkel, Schnepfen, Spießenten. Und dicht gedrängt im Fluss tausende von Kranichen, aufragend aus dem Schnee in einer grauen Welle herabzufallen, über kahle Felder. Selbst Erinnerung ist eine Art Hunger, der nur einmal zurück will, als könne er dieses weiße Leintuch von einer Welt sich heben und die Vergangenheit in ihrer Fülle sich auftun, hinter diesem aschigen Nachleben, dieser schneebedeckten Landschaft, in der Himmel und Erde verschmelzen, kein Riss zwischen ihnen. Als er den Vogel in seiner geöffneten Hand hält, getötet am Straßenrand, auf der Suche nach Nahrung, vom Auto überfahren, glaube ich fast, er könnte belebt werden, bis er langsam ausbreitet, die Flügel. Und ich sehe, dass sein rotbrauner Kopf völlig verdreht ist, seine Augen dem Licht nicht mehr zugetan. Wer wird sich daran laben, wenn er ihn wieder auf die Schneewehe legt? Wer wird seine zarte Brust aufreißen? Kurzes Füllen des hungrigen Magens, kurzes Durchschreiten des heimlichen Ortes, kurzes Leben, schneller Tod. Hier draußen frisst die Mutter der Schnäbel und Krallen fortwährend. Und ich bin wie diese hungrigen Vögel mit ihren roten Bäuchen und gelben Brustkörben, flügelschlagend, wenn sich etwas nähert, kreischend: iss mich, Mutter, denn nutzlos komme ich mir vor an manchen Tagen dieses Lebens. Pack meinen Hals, trage die Seide meines Blutes im Gesicht. Sag mir, dass es einen Grund über den Hunger hinaus gab, der mich hierher trieb. Dann lass liegen von mir, was übrig ist, am Straßenrand, verstreut. Denn es gibt so viele Reisende und sie sind ewig hungrig.
What will you feed them? Scraping corn till its milk covers my hands, silky pile of husks, tomato, rosemary, chives from the garden, dreaming back far into the flesh of the plant. How we are plants, grown awkward and strange. We saw the tail hanging from the hawk's beak as it flew off, an apple protruding from the mouth of the deer. I whisked and pounded, sifted and sliced. It was mortar for their bones. It was what we found in the woods, the egg that fits so well in my palm and what came out of it. Fire, blood, fungus, muscle, marrow, greens, nuts and garlic, wild carrot. It's the food inside the food, the invisible heart of the berry, how it goes on beating in the hallways of the body. When the complete comes to find me, the one question will be, what did you feed them? As if I could remember all the colors arranged just so, the balance, a lifetime of salt thrown into the pot and whirling there, as if each bite was language broken down in the mouth, each word tasting of its sour, its bitter, its sweet, to stem the craving. What we swallowed all those years, platter of distress, bowl of hope, what I chewed, my own fingers and lip. What did you feed them? I fed them love. What did you feed them? Love and bones, gristle, sermons, air, mercy, rain, ice, terror and soup, anger and dandelion and love. What did you feed them? Go to sleep in the straw. And when you wake up, I will give you something warm in a cup. I will mix it myself. And when the complete finally comes for me, I'll have water hot on the stove, the tea just right. I'll say I've sucked the bread of this life, but I'm never full. I'll go with my mouth open.
Was wirst du ihnen zu essen geben? Maisschaben, bis der Saft bedeckt meine Hände. Seidener Berg der Hüllblätter, Tomate, Rosmarin, Schnittlauch aus dem Garten. Träumend weit zurück ins Fleisch der Pflanze. Pflanzen sind wir, unbeholfen und sonderbar. Wir sahen den Schwanz im Falkenschnabel hängen, als er davonflog, einen Apfel im Geäse des Hirsches. Ich rührte und zerstampfte, siebte und zerkleinerte. Es war Mörtel für ihre Knochen. Von dem, was wir im Wald fanden. Das Ei perfekt in meinen Handteller und was daraus wurde. Feuer, Blut, Pilz, Muskel, Mark, Grüngemüse, Nüsse und Knoblauch, wilde Karotte. Es ist das Nahrhafte in der Nahrung. Das unsichtbare Herz der Meere, das weiterschlägt in den Korridoren des Körpers. Wenn der Vollkommene zu mir kommt, wird dessen einzige Frage sein: Was gabst du ihnen zu essen? Als könnte ich mich an das Arrangement der Farben erinnern. Einfach so. An die Ausgewogenheit. Ein Leben des in den Topf gestreuten Salzes und das Brodeln. Als sei jeder Bissen im Mund gebrochene Sprache. Schmecke jedes Wort sauer, bitter, süß. Das Verlangen zu stillen. Was haben wir all die Jahre geschluckt? Teller der Verzweiflung, Schale der Hoffnung. Was kaute ich? Meine eigenen Finger und Lippen. Was gabst du ihnen zu essen? Ich gab ihnen Liebe. Was gabst du ihnen zu essen? Liebe und Knochen. Knorpel, Predigten, Luft, Mitleid, Regen, Eis, Terror und Suppe, Wut und Löwenzahn. Und Liebe, was gabst du ihnen zu essen? Leg dich schlafen im Stroh. Und wenn du aufwachst, werde ich dir was Warmes bringen. Ich werde mich selbst mixen. Und wenn der Vollkommene mich schließlich holt, wird heißes Wasser auf dem Herd stehen. Der Tee genau richtig. Und ich werde sagen, das Brot dieses Lebens habe ich verschlungen, doch satt bin ich nie. Gehen werde ich mit offenem Mund.